Breitbandbesprechung.
Die Sprache kommt aus Film, Literatur, Theater oder Kunstausstellungen und wir benutzen sie aber in einer interaktiven Form. Am Ende entscheidet der Spieler, wie die Geschichte läuft. Es ist kein Film, es ist ein Spiel, eine interaktive Erfahrung.
Michel Koch vom Spieleentwickler Dontnod über das Spiel Life is Strange, bei dem er als Art Director mitgewirkt hat. Was hier wie eine Vermischung verschiedenster Medienformen klingt, ist aber tatsächlich ein neues Genre in der Spielewelt. Die sogenannten Episoden-Adventures ähneln Fernsehserien. In Staffeln mit 5 oder 6 Episoden werden sehr spannende Geschichten erzählt, in denen die Protagonisten sehr viel miteinander reden und die Spieler können dort durch interaktive Elemente eingreifen. Bekannt wurden diese Spiele oder diese Art der Spiele durch Umsetzungen der bekannten Serie Walking Dead. Auch Game of Thrones gibt es mittlerweile als Episoden-Adventures und Life of Strange, über das wollen wir nämlich jetzt reden, hat kein Serienvorbild, aber es bedient sich des Formats, Markus. Du hast Life of Strange angeschaut und auch gespielt, muss man ja sagen. Wie funktioniert denn so ein Episoden-Adventure eigentlich? Was mache ich da?
Man kann tatsächlich, das klingt jetzt einfach, aber man kann die Hauptfigur steuern. Das ist wirklich wie eine Fernsehserie, also auch die Kameraperspektive ist die, man sieht den Protagonisten immer vollständig, manchmal auch sozusagen von Namen, man nennt das im Game Third-Person-Perspektive. Man steuert diese Figur, diese Max, eine junge Studentin, durch die Welt, kann die Gegend erkunden, einzelne Gegenstände auch mal aufnehmen, damit agieren und dann wirklich mit Figuren sprechen. Also wie bei den ganzen erfolgreichen Serien ist es sehr dialoglastig. Das Setting ist so Highschool in den USA, Max ist 18, typisches Coming-of-Age-Szenario, also Freundschaft, Status, Drogen, Mobbing, Eltern- und Unistress. Und als Hintergrundgeschichte gibt es natürlich dann noch etwas Spannendes, ist eine Entführung und eine kleine Besonderheit, ein fantastisches Element, Max kann die Zeit zurückdrehen. Man hat das hier mal an einem Beispiel, da so ein Sicherheitswächter auf dem Unigelände belästigt da die Freundin und man hat dann die Wahl einzugreifen und ich habe mich zuerst mal dagegen entschieden.
Man, I should have stepped in between Kate and David. That asshole was so over the line. I could rewind and try something different.
Ja, und dann hat man so einen inneren Monolog der Hauptprotagonistin, die sich fragt, naja, hätte ich das nicht besser machen können? Und dann kann man das wirklich auslösen im Spiel. Und das ist dann auch wirklich ein Stilmittel aus dem Film. Das Video läuft rückwärts. Man ist dann wieder am Anfang der Situation und kann dann nochmal sich anders entscheiden. Hier zum Beispiel eingreifen.
Hey, why don't you leave her alone?
Excuse us, this is official campus business.
Und das ist ein sehr spannendes Modell, weil man kann wirklich bei jeder mehr oder weniger entscheidenden Situation die Zeit zurückspulen und dann sich nochmal überlegen, ah, mache ich das vielleicht anders.
Ja, aber ist das nicht langweilig? Also wenn ich jetzt jeden Fehler immer wieder korrigieren kann, geht dann nicht so ein bisschen Spannung verloren?
Nee, weil das Zurückspulen nicht unendlich funktioniert. Es gibt immer Hinweise, also diese inneren Monologe, aber die Konsequenzen, was wirklich daraus erwächst, das ist erst später. Zum Beispiel gibt es später eine Situation, da ist Max mit einer Freundin im Zimmer, die Freundin kifft und ihr Vater kommt dann ins Zimmer.
It's not my pot, it's from Max.
Is this true?
Yeah. My pot.
Ja, das ist auch eine Entscheidung, die man treffen kann. Die eigene Freundin sagt, ja, das ist nicht mein Kiffzeug, das gehört Max. Und man kann sich sagen, man nimmt die Schuld auf sich. Ich habe mich dafür entschieden, obwohl meine Uni-Karriere dadurch in Gefahr war. Und erst viel später, nämlich in der nächsten Episode, trifft man die Mutter, die genau weiß, was man gemacht hat.
Nobody's in trouble over a doobie, Max. And I admire that you took the heat for Chloe. Like a great friend.
Ja, die Mutter bedankt sich, also man bekommt ein gutes Gefühl als Spiel, man hat die richtige Entscheidung getroffen, zumindest für diesen Moment. Und das ist aber auch das Spannende, weil man es halt nicht wirklich vorhersehen kann, die Konsequenzen. Das heißt, selbst weil es das Zurückspringen gibt und man hat, es fühlt sich an, als ob man die Möglichkeit hat, ist es doch nur ein Mittel, um deutlich zu machen, dass all unsere Handlungen in ihrer Konsequenz letztlich unausweichlich sind. Und das ist auch genau das Ziel gewesen, sagt Michel Koch von Dontnod.
Mit dem Zurückspulen kann jede Entscheidung geändert werden, aber wir legen mehr Wert auf die Tatsache, dass es einen Punkt gibt, wo man sich festlegen und dann mit den Konsequenzen der Entscheidung leben muss.
Es gibt also keine richtige Lösung, selbst wenn wir die Zeit zurückdrehen könnten, was wir uns manchmal ja vielleicht auch immer so wünschen. Wir denken, ah, könnte ich das noch ungeschehen machen? Und das ist wirklich eine sehr starke Analogie und auch so das auszeichnende Moment dieses Spiels, dass man diesen Gedanken hat und den nachverfolgen kann, aber dann feststellt, es ist halt doch nicht so einfach, dass es das hilft.
Es sieht aus wie eine Fernsehserie, es gibt viele Dialoge. Hast du gesagt, nervt das eigentlich, dass so viel gesprochen wird oder ist das okay?
Nee, das ist tatsächlich also ein ganz großes Spiel. Das ist ein Spiel über Konsequenzen. Und diese Konsequenzen ergeben sich seltener aus Handlung als immer aus den Dialogen. Die sind auch sehr gut geschrieben und von daher ist das schon sozusagen der Hauptpunkt. Also vielleicht würde es sogar als Hörspiel funktionieren, könnte man vermuten. Das ist schon ganz gut gemacht.
Es ist also auch spannend. Als Serie könnte ich mir das vorstellen, also auch als Fernsehserie vielleicht. Wie ist das bei dir? Bist du jetzt auch so süchtig wie vielleicht bei deiner Lieblingsfernsehserie?
Naja, also man muss schon sagen, die Macher geben sich wirklich alle Mühe, diesen Effekt irgendwie zu erreichen. Aber der Mix dieser verschiedenen Erzählformen, der stößt dann doch auch an seine Grenzen. Das ist einerseits technisch, weil die Dialoge, hatte ich ja gerade schon gesagt, sind sehr, sehr, sehr wichtig und die Sprecher sind auch sehr, sehr, sehr gut und die Figuren in dem Spiel sind auch durch Motion Capturing von Schauspielern abgezeichnet worden, aber die Grafik ist halt noch sozusagen so, ich weiß nicht, rückständig, ob man das so sagen kann, die Gesichtsausdrücke sind sehr, sehr, sehr hölzern und das verliert dann häufig die Eloquenz, die da eigentlich, die man vermuten würde, wenn man guckt, was in der Handlung gerade passiert. Und das andere ist, das Spiel versucht ja durch die verschiedenen Handlungen, für die man sich entschieden hat, andere Konsequenzen an den Tag zu bringen. Und das funktioniert halb, weil die große Geschichte bleibt trotzdem immer dieselbe. Es sind nur sozusagen Stimmungsfarben, die sich verändern. Und dann ist es so, dass man dann hört, wenn die Charaktere auf was Bestimmtes reagieren. Also man merkt deutlich, der Satz, du warst eine gute Freundin, ist an dieser Stelle nur so ein Bruchstück, so ein Einsatz aus einem Baukastensystem. Und das macht die Immersion so ein bisschen kaputt. Da könnte man also auch noch dran arbeiten. Und was immer wieder passiert, ist das hier.
Can you find 5 bottles while I prep the shooting range?
Beer and guns? Nice combo.
You can handle it. Now go find us 5 bottles, pretty please.
Es gibt immer wieder die Situation, wo man losgeschickt wird. Finde in diesem Fall 5 Flaschen, um eine Zielscheibe aufzubauen. Finde das Duschzeug, finde die CD, suche das Buch deiner Freundin. Und man wird damit zum Rumsträumen raufgefordert, da man so Dinge entdecken kann, die die Geschichte dann weitererzählen. Und das ist natürlich sozusagen, wo man sieht, okay, man übernimmt hier Filmmittel aus der TV-Serie, die aber dann nicht richtig funktionieren, weil natürlich in einem Film der Charakter streunt herum, wie zufällig trifft er etwas, ist natürlich so ein spannendes Element, wo nochmal ein Twist auftritt. Aber als Spielmechanik, wenn du als Spieler losgeschickt wirst, bitte sammle 5 Bierflaschen in diesem Schrottplatz, der sehr unübersichtlich ist, das funktioniert nicht richtig, muss ich sagen. Trotzdem ist es spannend. Also es macht schon Spaß. Das sind mal Stöße an den Grenzen. Das sind auch so Wachstumsschwierigkeiten des Mediums, würde ich sagen. Es macht trotzdem Spaß. Vor allen Dingen, wenn man so eine Geschichte mag, so eine Coming-of-Age-Geschichten, ist es sehr, sehr, sehr gut. Wie gesagt, man muss das Genre lieben. Ich muss schon sagen, die großen Vorbilder, ne, Walking Dead, Game of Thrones, fand ich persönlich ein bisschen packender. Aber auch Life is Strange ist da schon, wie soll man das sagen, ein sehr, sehr, sehr guter Ausblick, was da noch kommen kann.
Klingt aber trotzdem spannend. Also wenn auch ambivalent und darum sollten Sie es vielleicht selber ausprobieren und mal spielen. Life is Strange ist für alle großen Spieleplattformen erschienen und kostet pro Episode 5 € und die ganze Staffel mit 5 Folgen 20 €, also günstiger. Vielleicht auch interessant noch der Hintergrund, wenn Sie spielen wollen. Life is Strange ist nämlich für den Deutschen Computerspielepreis in der Kategorie Bestes internationales Spiel nominiert. Dieser Preis wird am 21. April verliehen. Und wir hatten es erwähnt, oder du hattest es erwähnt, Markus, diese Art von Spielen, die sich an Fernsehserien orientieren, tauchen immer öfter auf. Und deshalb sprechen wir gleich noch mit Christian Schiffer über das Genre der sogenannten Episoden-Adventures. The Dusty Mountain von Hillspeak. Man hat es vielleicht gehört, die Band kommt aus Nordirland. Die Musik, haha, kann man aber auch hier runterladen. Den Link gibt's auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Wir haben hier gerade über Life is Strange gesprochen. Ein Computerspiel, das wie eine Fernsehserie funktioniert. Es wird in kurzen Episoden ausgeliefert, ist sehr dialoglastig und erzählt eine persönliche Geschichte.
Ja, und Life is Strange ist aber nur ein Vertreter eines neuen Genres, der sogenannten Episoden-Adventures, unter denen sich auch Umsetzungen berühmter TV-Vorbilder wie Game of Thrones oder Walking Dead befinden.
Wie sich diese Art der Vermischung zwischen TV und Spiel auf die Computerspiele-Kultur auswirkt, haben wir mit unserem Kollegen Christian Schiffer besprochen und wollten als erstes von ihm wissen, welche Instrumente der klassischen Fernsehserie diese Episoden-Adventures denn übernommen haben.
Also es gibt da schon einige Stilmittel, die da auch vorkommen in diesen Computerspielen. Also da gibt es natürlich den Cliffhanger, also dass auch die Spiele immer dann aufhören, also die Episoden, wenn es am allerspannendsten ist. Und dann gibt es das klassische Previously On, also wo nochmal rekapituliert ist, was bisher geschah sozusagen. Und was es auch gibt, ist das Cold Open. Das ist diese Szene, die kommt vor dem Vorspann. Also kennt man auch aus diversen Serien. Welches Spiel, finde ich, so am meisten diese ganzen Serienelemente integriert hat, ist das neue Game of Thrones Spiel von Telltale, also die ja Pionier waren sozusagen bei dieser Form von Episoden-Adventures, weil bei Game of Thrones, da kommt sehr, sehr viel von dem vor, was eigentlich auch die Serie groß gemacht hat. Also zum Beispiel, dass es da verschiedene Schauplätze gibt, dass man zu verschiedenen Personen springt, also man schlüpft tatsächlich in die Haut von drei Personen, dass es eine große Anzahl von sehr schönen ausstaffierten Nebenpersonen auch gibt, die dann auch in so einem Glossar aufgeführt werden im Spiel selbst. Also das sind alles so Dinge, die man eben auch aus der Serie kennt und die das Spiel da sehr, sehr gut übernommen hat. Und man fühlt sich tatsächlich dann auch erinnert, auch in der Qualität eben an diese neuen amerikanischen Serien, die eigentlich ja auch mittlerweile nicht mehr so neu sind. Also Stichwort Sopranos, The Wire und eben auch Game of Thrones.
In der Produktion sind die Gemeinsamkeiten ja klar ersichtlich. Wie ist das bei der Fankultur? Also der Hype bei den Serien hat ja zu einer ganz eigenen Kultur geführt. Gilt das auch bei den Episoden-Adventures?
Ja, also es gibt auf jeden Fall eine ganz große Gemeinsamkeit und das ist die, dass man es nie erwarten kann, wann die nächste Folge rauskommt. Also man kennt das ja aus den Fernsehserien, wenn man House of Cards irgendwie an einem Wochenende wegschaut, dann regt man sich danach auf, dass irgendwie nichts mehr übrig ist. Und ganz ähnlich ist das bei den Spielen auch. Also es ist eben eine Serie und dazu gehört eben auch, dass man mal warten muss. Andererseits hat natürlich dieses Format auch sehr, sehr große Vorteile. Also vor allem auch für die Firmen selbst, weil ich glaube, dass es auch eine gewisse Reaktion ist auf so veränderte Zielgruppen oder veränderte Konsumgewohnheiten. Also wir wissen ja, dass die Spielerschaft immer weiblicher wird, aber vor allem auch immer älter. Und die Menschen, die Computerspiele mögen und Computerspiele spielen, die haben dann auch weniger Zeit. Also sie haben dann vielleicht eine Familie, sie haben einen Job und so weiter. Und da ist es dann so, dass so ein 70-Stunden-Riemen, also so ein Epos, den man erstmal durchspielen muss, dann sehr, sehr abschreckend wirken kann. Und die Industrie reagiert dann eben darauf, indem sie sagen, wir machen eben Häppchenspiele. Man kann dann eben auch mal eine Episode spielen, 3 Stunden, das ist dann überschaubar. Und dann muss man zwar warten, aber wenigstens ist das etwas, was man sozusagen gut in seinen Alltag integrieren kann.
Also die Computerspiele als Fernsehserie funktionieren sehr gut, weil sie die Sehgewohnheiten aufgreifen und in den Alltag eingebaut sind. Aber es gibt auch Punkte, wo das aufbricht. Bei Life is Strange hatte ich das vorhin erzählt. Das ist so, da werden in dem Spiel Elemente aus Fernsehserien entwickelt. Also der Charakter streunt ziellos durch die Gegend, was in der Serie gut funktionieren würde, aber als Spielmechanik langweilig ist. Ist das ein Einzelfall bei Life is Strange oder ist das schon was Generelles, was man diesen Adventures auch anmerkt?
Tatsächlich ist es so, dass die Rezeption in den USA und in Deutschland für diese Art und Spieler ein bisschen unterschiedlich sind. Also in den USA werden diese Spiele tatsächlich hoch dekoriert. Also The Walking Dead zum Beispiel wurde zum besten Spiel 2012 gekürt von mehreren Magazinen. Und hier in Deutschland gibt es zwar auch oder gab es auch Lob, aber es wurde immer wieder kritisiert, dass es sozusagen ja spielmechanische Schwächen hat, dass die Rätsel zu einfach sind, dass es manchmal ein bisschen eintönig ist. Und es ging sogar so weit, dass man gesagt hat, das seien eigentlich gar keine richtigen Spiele. Ich sehe das ein bisschen anders, weil wir diskutieren sehr, sehr oft darüber, was jetzt Spiele sind und was nicht. Und da ändert sich halt einfach die Kultur. Es gibt mittlerweile Computerspiele, da geht man nur über eine Insel. Ja, und da sagen auch viele, das sind jetzt keine Spiele. Also ich selber bevorzuge eher so einen freien oder experimentelleren Begriff von Spiel. Und dazu gehören halt solche Spiele wie Walking Dead oder wie eben The Life is Strange halt dazu. Ich glaube, dass es so ein bisschen auch daher kommt, dass diese Spiele im Kern eigentlich interaktive Filme sind und der Begriff interaktiver Film einen ganz, ganz schlechten Ruf hat. Der kommt aus den 90er Jahren und ich glaube, dass es jetzt einfach so ist, dass man herausgefunden hat, wie man Film und Computerspiele vielleicht besser miteinander verbinden kann. Dass vielleicht auch das Medium Computerspiel ein ganz anderes Selbstbewusstsein hat mittlerweile. Also früher war einfach ganz klar, der Film ist die Leitkultur und Spiele wollten so sein wie Filme. Mittlerweile ist das halt auch schon irgendwie mehr als 30 Jahre her und man weiß sozusagen, Computerspiele können Geschichten erzählen. Und das geht so weit, dass sich mittlerweile der Film am Computerspiel orientiert. Also wenn wir an so Filme denken wie Lola Rent oder Inception oder gerade ganz neu der Film mit Tom Cruise, Live, Die, Repeat. Da sieht man sozusagen, dass sich da dieses Verhältnis ein bisschen verändert hat. Und ich glaube, dass es auch dazu führt, dass das Computerspiel dann, wenn es eben dann filmerische Elemente aufgreift, wie eben in diesen Episodenspielen, es dann eben besser schafft, mit spielerischen Elementen zu verbinden. Und das war halt in den 90er Jahren ganz anders. Da wollte man Computerspiele machen, die eigentlich Filme waren.
Werden wir in Zukunft also mehr Spiele à la Life is Strange spielen können?
Also ich bin mir da sehr, sehr sicher, weil diese Spiele sind nicht nur Kritikerlieblinge, sondern sie sind auch kommerziell sehr, sehr erfolgreich. Also Telltale war ein kleines Studio, die das gemacht haben am Anfang. Und mittlerweile sieht man, dass immer mehr dann andere Studios auch auf diesen Trend aufspringen. Interessant ist, dass es erst kürzlich die Nachricht gab, dass die Produktionsfirma, also die Filmproduktionsfirma Lionsgate bei Telltale irgendwie sich einsteigen will, da sehr viel Geld investieren möchte. Und bei denen liegen zum Beispiel die Rechte an so Sachen wie Mad Men und viele größere Filme. Und da sieht man jetzt, dass eben Hollywood auch darauf aufmerksam geworden ist. Und wer weiß, also vielleicht werden wir demnächst auch in Computerspielen an der Zigarette rauchen können, wie Don Draper in Mad Men. Schön wär's.
Christian Schiffer über Episoden-Adventures, einer Mischung aus TV-Serien und Spielen, die nicht nur von Kritikern gemocht werden, sondern sich auch noch erfolgreich verkaufen. Und ich bin mir sicher, wir werden noch mehr dafür hören.